2024 ist ein Buch erschienen mit dem Titel Die Sprache des Kapitalismus und geschrieben haben es der Ökonom Daniel Stehr und der Kulturwissenschaftler Simon Sahner. Simon ist außerdem Herausgeber von 54 Books, was ein sehr feines Online-Magazin ist, aber darüber reden wir diesmal nicht, obwohl sich das wahrscheinlich auch lohnen würde. Jetzt erstmal Kapitalismus. Hallo Simon.
Hallo Holger.
Wie kamt ihr darauf, ein Buch über die Sprache des Kapitalismus zu schreiben? Ich meine, ich mache jede Woche in der Wochendämmerung, was ein anderer Podcast von mir ist, amüsiere ich mich mit dem Börsenticker darüber, was die Tagesschau für Überschriften formuliert. Ist das schon Sprache des Kapitalismus? Hätte ich dieses Buch auch schreiben können?
Das musst du wissen, ob du dieses Buch hättest schreiben können, aber ich würde sagen, auch die Tagesschau produziert bei Zeiten die Sprache des Kapitalismus oder reproduziert sie. Wie wir am Ende darauf gekommen sind, das ist tatsächlich eine Idee gewesen an einem Berliner Sommerabend. Wir saßen zusammen in einer Kneipe und Daniel hat erzählt, dass er schon sehr, sehr lange mal etwas schreiben wollte über die Wirkung von Sprache auf Wirtschaft und umgekehrt. Also wie wirken wir mit Sprache auf Wirtschaft und wie wirkt Wirtschaft mit Sprache auf uns? Und er brauche dazu aber jemanden, der sich mit der kulturellen und sprachlichen Seite auskenne. Und dann habe ich gemeint, das könnte ich doch machen.
Also eine Schnapsidee war das?
Im Endeffekt war das eine Schnapsidee, aber eine Schnapsidee, die sehr produktiv wurde am Ende. Jedenfalls haben wir dann nach diesem Gespräch an diesem Berliner Abend haben wir angefangen, in einem gemeinsamen Online-Dokument zu schreiben. Und als wir dann das Gefühl hatten, da kommt was bei raus so langsam, haben wir dann gesagt, jetzt gehen wir mal damit zu einer Literaturagentin und dann an einen Verlag und so weiter und so fort. Also das war wirklich ein Projekt, das aus dem gemeinsamen abendlichen Trinken entstanden ist.
Wo habt ihr da angefangen? Also welche Begriffe waren so die ersten, die euch in den Kopf gekommen sind?
Also wir haben uns ein paar Monate später dann bei mir in Freiburg getroffen und haben in unserer Küche eine große Flipchart aufgestellt und haben einfach angefangen, Begriffe aufzuschreiben und Begriffe hinzuwerfen. Und da standen dann so Begriffe dran, wie die Preise steigen oder der Preis-Tsunami oder auch verdienen und Karriere und so weiter und haben dann versucht, so Stück für Stück zu schauen, was fällt uns denn zu diesen Begriffen ein? Also haben zum Beispiel versucht herauszufinden, wo kommen diese Begriffe denn eigentlich ursprünglich her? Was bedeuten diese Begriffe in anderen Kontexten und so weiter? Und haben dann eben versucht, uns über dieses Umfeld, über diese kulturellen Hintergründe, uns dem zu nähern, was diese Begriffe im Umfeld des Kapitalismus und unserer wirtschaftlichen Betrachtungen bedeuten.
Verdienen finde ich ganz interessant. Mein Vater hat immer gesagt, das, was ich verdiene, kriege ich gar nicht. Das heißt, das ist schon die Sprache des Kapitalismus?
Im Grunde genommen exakt, das ist die Sprache des Kapitalismus. Und zwar geht der Kapitalismus ja davon aus, dass wir alle das bekommen, was wir verdienen und dass der Markt die Preise so regelt, wie sie eben gerade richtig sind. Und Preise sind ja auch nichts anderes als das, was wir für unsere Arbeit bekommen. Also wir haben sozusagen auf unsere Arbeit einen Preis, den können wir leider nicht immer selbst bestimmen, aber das ist im Grunde genommen die Idee. Und jemand anderes kauft uns diese Arbeit ab. Und die Idee ist ja, dass dieser Preis immer den aktuellen Marktbewegungen entspricht, also dass es immer der Preis ist, der gerade der richtige ist.
Naja, also davon ausgehend, dass alle Marktteilnehmer perfekt informiert sind.
Hm? Exakt, genau. Also auf der Grundlage ist das immer der aktuell richtige Preis. Und wenn wir jetzt aber sagen, ich bekomme eine gewisse Summe pro Monat für meine Arbeit und ich behaupte, ich verdiene das, dann würde ja das bedeuten, dass meine Arbeit genau so viel wert ist, wie das Geld, das ich dafür bekomme.
Angemessene Entlohnung, ja.
Richtig, genau. Und jetzt wissen wir aber alle sehr gut, dass das nicht immer der Fall ist. Also wenn eine Krankenpflegerin wesentlich weniger Geld bekommt als ein Fußballstar in der ersten Bundesliga der Herren, dann wissen wir, da stimmt irgendwas nicht. Also die Arbeit des Fußballstars kann nicht so und so viel mehr wert sein als die Arbeit einer Krankenpflegerin oder eines Krankenpflegers. Und vor dem Hintergrund ist verdienen in dem Kontext ein Verb, das also den Kapitalismus untermauert und stützt, weil es eben suggeriert, das ist die Summe an Geld, die ich im Monat auch bekommen sollte für meine Arbeit. Natürlich ist das auf einer gewissen Ebene etwas banal, weil wir natürlich alle wissen, verdienen ist ein Verb, das wir in diesem Kontext verwenden, aber wir wissen auch alle ganz genau, die Krankenpflegerin sollte eigentlich mehr bekommen. Nichtsdestotrotz unterstützt Sprache das, was wir denken und wie wir die Welt wahrnehmen. Und gerade indem man auf solche Unstimmigkeiten hinweist in der Sprache, kann man auch darauf hinweisen, wo Unstimmigkeiten in unserem System bestehen.
Wobei ich das Pflegefußballbild ein bisschen schief finde, weil der Fußballspieler macht ja in dem Moment, wo er tatsächlich arbeitet, beglückt er ja sozusagen Millionen von Menschen. Und die Pflegerin beglückt ja nur, wenn der Pflegeschlüssel ordentlich ist, 8.
Das mag stimmen, aber wir müssen dann halt gesellschaftlich entscheiden, was uns als Gesellschaft wichtiger ist. Ein funktionierendes Gesundheitssystem, in dem wir die Menschen, die in diesem Gesundheitssystem arbeiten, so bezahlen, dass sie ihre Arbeit gut machen können, weil das Gesundheitssystem etwas ist, auf das wir alle grundlegend angewiesen sind.
Ja, Fußball nicht so, ja.
Exakt. Also wir können natürlich sagen, wir brauchen alle eine gewisse Unterhaltung und wir brauchen irgendwie auch Spaß am Leben und Fußball kann das unter Umständen schaffen, aber dann müsste man sich immer noch fragen, was ist im Endeffekt wichtiger, und es würde ja auch überhaupt nicht darum gehen, dass ein Fußballer schlecht bezahlt wird, sondern dass eine gewisse Verhältnislogik herrscht zwischen der Bezahlung einer pflegenden Person und einer fußballspielenden Person.
Lässt sich die Sprache des Kapitalismus, also das Bemerkenswerte an der Sprache des Kapitalismus, lässt sich das in einfache Sätze packen? Also woran genau erkenne ich die? Also immer wenn du das hörst, bist du ihm auf den Leim gegangen.
So leicht zu beziffern ist das nicht, aber man kann so ungefähr 3 grundlegende Muster in der Sprache des Kapitalismus ausmachen. Und zwar, sie verschleiert Zusammenhänge, sie verschleiert Handlungsmacht und sie stellt den Kapitalismus als ein natürliches System dar. Und vielleicht ist der 3. von diesen 3 Punkten, ist der Punkt, an dem man am ehesten erkennen kann, hier habe ich es mit Sprache des Kapitalismus zu tun. Zum Beispiel, wenn ich höre, dass es einen Preistsunami gibt oder wenn es ein Wirtschaftserdbeben gibt und so weiter, dann habe ich hier metaphorische Begriffe, die suggerieren, diese Geschehnisse auf dem kapitalistischen Markt sind nicht zu verhindern. Genauso wie ein Erdbeben und ein Tsunami nicht zu verhindern sind. Also selbst wenn wir jetzt mal den Klimawandel als menschengemacht grundlegend annehmen, ist ein Tsunami trotzdem auch vorher nicht zu verhindern gewesen. Genauso wenig wie ein Erdbeben. Und wenn ich jetzt also sage, da kommt ein Preistsunami auf uns zu, dann suggeriere ich damit, oh, da kommt jetzt eine Naturgewalt auf uns zu und vor der müssen wir uns schützen, zum Beispiel indem wir jetzt an anderer Stelle Geld einsparen oder unsere eigenen Preise erhöhen und so weiter und so fort. Anstatt zu überlegen, woher kommt denn dieser enorme Preisanstieg und wie könnte der vielleicht verhindert werden? Und das ist etwas, was Sprache des Kapitalismus permanent macht. Sie tut so, als sei das wirtschaftliche System des Kapitalismus ein natürliches System und das Einzige, was wir machen können, ist zu reagieren. Und das ist letzten Endes auch das, was gemeint ist mit, es verschleiert Handlungsmacht. Denn wenn wir das Gefühl haben, wir können nur reagieren, dann vergessen wir, dass wir als Gesellschaft und als Staaten und so weiter uns letztlich entschieden haben, in dieses System hineinzugehen.
Das heißt, natürlich können wir als Einzelpersonen jetzt nicht sagen, ich verändere morgen die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Aber es kann gesellschaftliche und politische Prozesse geben, die das verhindern. Ich kann nicht gesellschaftlich beschließen, es gibt jetzt kein Erdbeben mehr. Ich kann aber gesellschaftlich beschließen, wir haben eine andere Art zu wirtschaften und zu handeln. Und ich glaube, hier ist der entscheidende Punkt der Sprache des Kapitalismus, dass man immer sagen muss, wie sprechen wir darüber und was für einen Grundeindruck vermittelt das von unserem Wirtschaftssystem.
Das heißt, anstelle von gegenfinanzieren, sollte ich lieber immer kürzen sagen.
Zum Beispiel, das wäre die korrektere Formulierung. Oder wenn ich eben beispielsweise von einer Karriere spreche, dann kann ich mich fragen, was heißt Karriere eigentlich? Karriere kommt nämlich als ursprünglichen Begriff aus dem Rennsport, aus dem Pferderennsport und bedeutet so viel wie die Rennbahn in einer Bedeutung. Und die Rennbahn ist natürlich etwas, wo man möglichst schneller immer weiter vorwärts kommt. Und wenn ich meine berufliche Laufbahn, auch da haben wir den Begriff Laufbahn, als Karriere bezeichne, dann habe ich natürlich die Idee im Hintergrund, ich will immer weiter vorne sein und ich beende meine Laufbahn am besten am höchsten Punkt. Und das ist natürlich etwas, was auch wieder einem Wettstreitsystem wie dem Kapitalismus zugutekommt als Idee.
Was war denn zuerst da, die Karriere oder die Bezeichnung der Karriere als Karriere?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil das letztlich auf die Frage zurückführt, was war zuerst da, die Sprache des Kapitalismus oder der Kapitalismus? Und ich glaube, natürlich ist der Kapitalismus kein System, das aus dem Nichts entstanden ist, sondern es ist entstanden aus Überlegungen dazu, wie Menschen sinnvoll miteinander handeln und arbeiten können, aber natürlich aus einer Position heraus, die eine gewisse Stärke braucht. Also ich glaube, wenn man die ArbeiterInnen im 19. Jahrhundert gefragt hätte, wollt ihr den Kapitalismus, findet ihr das eine gute Idee, bin ich mir nicht sicher, ob die gesagt hätten, ja, super, machen wir. Aber Sprache und Sprache des Kapitalismus ist natürlich etwas, das sich gegenseitig bedingt. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Kapitalismus habe und als eine herrschende Klasse und auch eine Klasse, die sprachlich Macht besitzt, diesen Kapitalismus weiter unterstützen will, verwende ich eine bestimmte Sprache, weil ich selber daran glaube, dass das richtige System ist. Und diese Sprache wiederum verstärkt den Kapitalismus und so weiter und so fort. Also es ist ein Wechselspiel. Und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, das eine gab es vor dem anderen, sondern das ist wie mit allen systemorientierten Sprachen, also auch die rassistische Sprache, ist ja nicht etwas, was dem Rassismus vorausging und genauso ging jetzt nicht der Rassismus der rassistischen Sprache voraus, sondern das entsteht immer im Wechselspiel.
Du sagst, es geht um den Glauben ans System. Das würde ja dann doch jetzt bedeuten, dass es irgendeine Entität gibt, die uns in unserem Glauben an dieses System stets und ständig zu bestätigen, zu bestärken versucht. Das ist mir zu viel Verschwörungstheorie. Ich hoffe dir auch.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, was wir grundsätzlich in all unseren Interviews, Daniel und ich, immer wieder von Anfang an unterstrichen haben. Und das steht auch in unserem Buch schon an sehr prominenter Stelle am Anfang. Es geht hier nicht um die Idee, dass sich irgendwie eine Gruppe von mächtigen Menschen irgendwo getroffen hat und sich diese Sprache ausgedacht hat und dann gesagt hat, so, und diese Sprache, die pflanzen wir jetzt auf unsere Gesellschaft und damit haben wir den Kapitalismus installiert und die Menschen indoktriniert, sondern das Problem und gleichzeitig die größte Stärke des Kapitalismus ist, dass es eine sehr verheißungsvolle Botschaft hat. Und zwar, du allein kannst es schaffen. Das heißt, du bist in der Lage, durch deine Intelligenz, durch dein Talent, durch deine Leistung und so weiter, wohlhabend, reich oder was auch immer zu werden. Das heißt, an dir liegt es, ob du das schaffst. Und das ist natürlich etwas, was zunächst einmal etwas sehr Schönes auch an der Idee ist, weil es natürlich bedeutet, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist ja auch etwas, was wir alle in gewisser Weise wollen. Jetzt ist aber das Problem, dass das in gewisser Weise natürlich auch nicht stimmt, weil wir eingeschränkt sind aufgrund des Umfeldes, in das wir hineingeboren sind, möglicherweise durch körperliche Behinderungen, durch Rassismus, durch Sexismus und durch alle möglichen Einschränkungen, die uns davon abhalten, vorwärts zu kommen. Und jetzt unterstützt aber dieses System trotzdem diese Idee und wir wollen alle irgendwie daran glauben. Und vor diesem Hintergrund tragen wir alle die ganze Zeit dazu bei, dieses System zu unterstützen. In unserer Sprache. Wir tragen diese Sprache weiter, wir übernehmen sie, wir passen sie an und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man die Frage stellt, wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dann muss man am Ende sagen, wir alle. Weil wir alle verwenden diese Sprache, wir alle leben in diesem System und arbeiten damit und hadern damit und erfreuen uns in manchen Situationen daran und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist etwas, was man ganz grundlegend verstehen muss. Es gibt nicht den einen oder die eine Gruppe, die sich diese Sprache ausgedacht hat, sondern wir alle tun das. Und das hat auch damit zu tun, dass dieses System Kapitalismus eben nicht nur ein Wirtschaftssystem ist, sondern am Ende ein Denksystem ist. Das heißt, das hat Einfluss auf unsere Beziehungen, sowohl freundschaftliche als auch romantische. Das hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unsere Freizeit gestalten, unseren Alltag und so weiter und so fort. Und deswegen hat diese Sprache auch so einen starken Einfluss.
Wo sind wir falsch abgebogen? Wir hätten es ja auch alles ganz anders machen können. Also wir haben uns ja diese Metaphern, sind es ja alles ganz komische Metaphern, die wir da immer benutzen, ne? Der Tsunami zum Beispiel. Das beschreibt natürlich auch, abgesehen davon, dass es etwas Unvermeidliches beschreibt es ja auch eine gewisse Dimension, die das Ganze hat und Auswirkungen auf uns. Wer oder wann oder wo haben wir verpasst, uns andere Metaphern, andere Worte dafür auszusuchen? Habt ihr da historisch auch geforscht?
Wir haben auf jeden Fall uns angeguckt, wo das Ganze sehr stark zunimmt. Und das Ganze nimmt sehr stark zu, so etwa ab den 70er Jahren mit der Entstehung von dem, was wir heute als Neoliberalismus bezeichnen. Und da nimmt das sehr stark zu. Der Kapitalismus ist natürlich viel, viel älter. Also der Kapitalismus, es gibt unterschiedliche Überlegungen, wo man jetzt so den Anfang ansetzt, exakt. Aber man kann so sagen, im ausgehenden 18. Jahrhundert, so mit Adam Smith, fängt das so langsam an. Das bedeutet aber zum Beispiel nicht, dass es nicht Grundideen nicht schon vorher gab. Also es gab schon vorher freie Märkte, es gab schon vorher Handel, der in ähnlicher Art und Weise funktionierte wie im Kapitalismus und so weiter. Aber so die Idee entsteht so etwa um diese Zeit. Und wo aber so das entsteht, dass wir da anfangen, tatsächlich überhaupt nicht mehr rauszukommen, das ist eben mit dem Neoliberalismus zum Beispiel, und das ist etwas, das kann man sehr gut so beschreiben, ist in Großbritannien wurde in den 70er Jahren Margaret Thatcher Premierministerin. Und die hat sehr, sehr viele neoliberale Reformen angestoßen und sie hat einen Satz geprägt, der sehr aussagekräftig ist, und zwar, es gibt keine Alternative. There is no alternative. Und damit sagt sie, es tut uns leid, dass wir das alles machen müssen, aber es gibt halt keine Alternative. Das ist halt so. Und diese Sichtweise unterstützt so fundamental die Ansicht, dass es keine andere Lösung gibt, als zum Beispiel soziale Unterstützung zu streichen oder Arbeitsplätze abzubauen und so weiter, dass man den Eindruck bekommt, okay, das ist jetzt halt so, wie wenn ein Sturm kommt, dann muss ich mein Haus irgendwie schützen. Dann kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich guck mal, wie ich den Sturm verhindere, sondern ich muss was machen. Es gibt keine Alternative. Und genau das ist diese Sichtweise. Und das wird natürlich noch verstärkt dann im so um 1990, als tatsächlich dann die Sowjetunion zusammenbricht und auf einmal diese beiden Systeme, Kapitalismus und Kommunismus, nicht mehr im Wettkampf stehen, sondern es anscheinend einen Sieger gibt, nämlich den Kapitalismus. Und sich so langsam einschleicht, okay, das ist jetzt das System, das wir haben, und danach arbeiten wir jetzt. Und dann wird das auch immer weiter untermauert mit so Büchern wie zum Beispiel Das Ende der Geschichte, wo man dann eben sagt, okay, so das ist jetzt das Ende der Geschichte, wir sind da angelangt, wo wir immer hin wollten und ab hier machen wir so weiter. Und alle diese Punkte untermauern schließlich diese Idee, das ist jetzt so und das geht auch nicht anders. Und wenn da was schief läuft, dann ist es irgendwie ein einzelner Fehler, aber nicht ein Fehler im System, sondern da hat irgendeiner jetzt einen Fehler gemacht, aber nicht das System an sich. Und deswegen ist es auch so schwer zu sagen, wir sind hier falsch abgebogen, sondern an sich sind das immer wieder Schritte, die in diesem System dazu führen, dass wir irgendwann an den Punkt gekommen sind, das kapitalistische System als etwas anzusehen, das einfach so ist, wie es ist, und damit müssen wir halt leben.
Müssen wir das nicht vielleicht sogar?
Nein.
Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würde es an irgendeiner Stelle sich in irgendeiner Form zum Wohle aller verändern.
Aktuell mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir mit diesem System auf ewig leben müssen, sondern das ist eine Annahme, die hat Mark Fisher, ein britischer Soziologe und Philosoph, beschrieben als kapitalistischer Realismus, dass der Kapitalismus sehr gut darin ist, uns zu sagen, das Ende der Welt ist wahrscheinlicher als das Ende des Kapitalismus. Also bevor der Kapitalismus untergeht, geht die Welt unter. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir sehr häufig Welt und Kapitalismus erzählen. Also wenn wir uns angucken in Filmen und Serien und Romanen, die meisten dieser Filme, Serien und Romane erzählen eher vom Zusammenbruch der Welt als vom Zusammenbruch des Kapitalismus. Also Mark Fisher macht ein Beispiel mit dem Film Wall-E, wo die gesamte Welt in Schutt und Asche liegt und nur noch Roboter sich bewegen und so weiter. Aber das, was immer noch besteht, ist der Megakonzern, der das alles ausgelöst hat. Das heißt, die Menschen haben es eigentlich nicht geschafft, vor dem Untergang ihrer kompletten Zivilisation sich einmal zu überlegen, hey, können wir nicht was anderes machen? Ist dieser Megakonzern und überhaupt diese kapitalistischen Strukturen, ist das sinnvoll? Und grundsätzlich, wenn wir uns angucken, wie wir von Kapitalismus erzählen, ist es immer, selbst in den Filmen, die Kapitalismus kritisieren, ist die Aussage immer, das ist richtig scheiße, aber wie wir da rauskommen, das wissen wir auch nicht. Also es geht auch allen schlecht da drin. Also ich habe letztes Jahr die gesamte Serie Succession gesehen über eine Familie, die unfassbar reich ist und der ein Medienimperium gehört. Und allen Figuren in dieser Serie geht es schlecht. Allen. Und du guckst diese Serie und denkst die ganze Zeit, hört doch einfach auf. So, ihr habt das Geld doch so, hört doch einfach auf. So, nehmt euer Geld und geht. Aber sie machen es nicht und es geht ihnen schlecht. Und das ist so etwas, was immer wieder auffällt, dass wir uns ständig erzählen, dass dieses System unter Umständen total schlecht ist, aber wir finden keinen Weg daraus. Und ich glaube, das ist etwas, was grundsätzlich ein Problem ist in der Art und Weise, wie wir davon erzählen. Denn es gibt so Romane wie Das Ministerium für die Zukunft. Und in diesem Roman wird sehr genau dargestellt, wie sich eine Gesellschaft, und zwar die gesamte Welt, aus dem Kapitalismus herausbewegt. Und zwar in Schritten und in Prozessen. Da hat nie irgendjemand am Anfang gesagt, so wir schaffen jetzt den Kapitalismus ab. Sondern es hat sich gezeigt, bestimmte Sachen funktionieren nicht mehr. Die funktionieren angesichts der klimatischen Veränderungen nicht mehr. Die funktionieren angesichts von gesellschaftlichen Dynamiken nicht mehr und so weiter. Und dann hat man Sachen verändert, um diese Probleme zu lösen. Und irgendwann, der Roman endet, glaube ich, so 2070 oder sowas, stellt man fest, hey, wir sind eigentlich in einem völlig anderen System. Und dieses System ist auch nicht perfekt, aber es ist ein anderes System. Und wir haben versucht, Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man darüber nachdenken muss. Wenn man immer nur darüber nachdenkt, okay, wie verändere ich jetzt dieses System? Wie sieht eigentlich das System aus, das ich will? Dann stellt man sich eine riesige Aufgabe, die man nie angeht. Anstatt, dass man bestimmte Teile dieses Systems verändert und immer weitergeht, um irgendwann an den Punkt zu kommen, an dem man ein völlig anderes System hat.
Wobei, also um in dem Ministerium für die Zukunft zu bleiben, was da ja letztendlich die Systemveränderungen angestoßen hat, sind ja dann solche Gruppen gewesen wie die Children of Kali, die dafür gesorgt haben, dass Superreiche nicht mehr mit Privatjets rumfliegen, weil plötzlich zig Privatjets immer mal wieder abgestürzt sind. Das ist ein Weg raus. Ich vermute mal, das ist nicht unbedingt dein Weg raus, sondern dein Weg raus ist über eine andere Erzählung. Wie würde die lauten? Oder fangen wir wirklich bei den Worten an?
Also ich würde sagen, wir fangen an vielen Stellen an. Wir fangen jetzt nicht einfach nur bei den Worten an, sondern wir fangen zum Beispiel bei den Worten an. Wir fangen aber auch gleichzeitig bei den Erzählungen an. Wir fangen aber auch gleichzeitig vielleicht an anderen Stellen an, wie wir uns bestimmte Sachen vorstellen im Kapitalismus oder in unserem Zusammenleben an sich. Und was das Ministerium für die Zukunft macht, ist natürlich, es versucht kein Ideal darzustellen, sondern es versucht eine realistische Geschichte zu erzählen. Und in dieser realistischen Geschichte gibt es in dem Fall zum Beispiel auch so etwas wie Terroranschläge. Das ist etwas, was in unserer Idee davon, wie man das ändern kann, natürlich keine Rolle spielen sollte, aber hier unterscheidet sich natürlich auch eine realistische Fiktion und die Art und Weise, wie wir in unserer Realität vorgehen wollen und wie wir es für sinnvoll und richtig erachten auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, was aber einfach entscheidend ist, ist diese Geschichte als Prozess zu erzählen. Und nicht zu sagen, wir müssen jetzt hier Revolution machen und wir stürmen morgen in Frankfurt die Börse oder die Wall Street und was weiß ich nicht was, sondern wir müssen uns gegenseitig erzählen, was man theoretisch verändern könnte. Also Daniel und ich haben zum Beispiel immer wieder in Gesprächen dann auch gesagt, wir könnten eigentlich mal darüber nachdenken, wie sehen wir eigentlich Eigentum? Und was ist eigentlich Eigentum und wie verteilt man das? Weil in dem Moment, wo man irgendwie sagt, wir müssen unsere Idee von Eigentum verändern, kommt immer sofort, oh Gott, die wollen uns unseren Fernseher wegnehmen, unser Auto, unser was weiß ich
nicht was.
Genau, die Rente, keine Ahnung was. Wir können aber natürlich sagen, wir haben immer wieder in der Menschheitsgeschichte unsere Vorstellung von Eigentum verändert. Vor 300 Jahren war es in den USA vollkommen normal, dass Menschen Eigentum waren. Das ist für uns heute unvorstellbar, weil es völlig Menschenrechten widerspricht und dem, was ein Mensch in unserer Vorstellung ist. Und wenn du vor 300 Jahren einem Sklavenbesitzer in den USA gesagt hattest, ein Mensch kann kein Eigentum sein, hätte er gesagt, spinnst du. Natürlich ist es mein Eigentum, ich habe den bezahlt. Für uns aus sehr, sehr guten Gründen heute völlig absurd. Und das zeigt aber, dass sich die Vorstellung davon, was Eigentum ist, grundlegend verändern kann. Und auf der Grundlage können wir zum Beispiel anfangen, darüber nachzudenken, ja, was ist denn eigentlich Eigentum und was sollte Eigentum von Einzelpersonen sein dürfen und was nicht. Und an den Stellen kann man zum Beispiel ansetzen. Das setzt aber voraus, dass man Menschen die Angst nimmt vor den Veränderungen, die dahinter stehen. Weil das große Problem ist ja zum Beispiel immer noch, dass ganz, ganz viele Menschen mehr Angst davor haben, dass sie nicht Milliardäre werden können, als davor in Armut zu rutschen. Obwohl 99,9% aller Menschen schneller im Bürgergeld sind, als dass sie jemals auch nur Millionäre werden. Und das ist etwas, was man vermitteln muss und auch irgendwie klar machen muss, es ist in Ordnung, wenn ihr das und das nicht erreichen könnt, weil es letztlich für alle sinnvoll ist, wenn Menschen nicht Milliardäre sein können zum Beispiel.
Letztendlich ist zur Vermittlung von Ideen ja die Presse, also sind die Medien da, die haben wir uns dazu erfunden. Beschreibt ihr da implizit auch ein Medienversagen?
Ja, auf jeden Fall. Allerdings ist dieses Medienversagen auch wieder extrem vielschichtig, weil natürlich wäre die Aufgabe von Medien, Sachen so zu beschreiben, wie sie sich tatsächlich darstellen. Das heißt, im Idealfall lautet die Überschrift nicht "Ein Preistsunami rollt auf die deutsche Wirtschaft zu", sondern im Idealfall lautet die Wirtschaft "Spieler am Markt erhöhen die Preise, aus dem Grund könnte die deutsche Wirtschaft in Schwierigkeiten geraten" und so weiter. Das ist aber natürlich wesentlich weniger ansprechend als der Preistsunami. Und damit ist die Presse, sind die Medien natürlich auch wieder in einer schwierigen Lage, weil auch die haben Geldsorgen, die müssen gucken, wo kriegen sie ihr Geld her. Das kommt über Werbung und Klicks im Internet jetzt inzwischen vor allem. Und darüber, ne, wir kennen das Spiel, wie das funktioniert letzten Endes. Aber nichtsdestotrotz, und da wäre eigentlich die Aufgabe zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Medien, die im Idealfall eine andere wirtschaftliche Grundsituation haben, eben zu sagen, wir versuchen uns diesen Mechanismen zu entziehen. Aber das ist natürlich alles nicht einfach. Und es ist auch immer so eine Sache, sich in unserer Situation hinzustellen, wie Daniel und ich jetzt, und zu sagen, jetzt mach das doch bitte endlich mal so. Weil das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem sehr, sehr wichtig, dieses Gespräch immer wieder am Laufen zu halten, weil sich eben im Endeffekt trotzdem Sachen verändern. Also uns haben ganz, ganz viele, sowohl LeserInnen als auch Menschen, die mit uns öffentlich über dieses Buch gesprochen haben, haben uns gesagt, ich fange jetzt an zu stolpern. Das heißt, ich höre Sachen, ich lese Sachen und ich denke, ich habe doch gerade erst irgendwo gehört, dass diese Metapher das und das bedeutet. Oder dass Preise eben nicht steigen, sondern dass irgendjemand sie erhöht und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir das erreicht haben, sind wir eigentlich genau an dem Punkt, an dem wir sein wollten, dass Menschen eben in ihrem Alltag über sprachliche Begriffe stolpern und sich im Zweifelsfall fragen, was heißt das eigentlich?
Das heißt aber dann, dass letztendlich wir Individuen anfangen müssen, uns eine andere Sprache erstmal vorzustellen, uns die möglicherweise zu geben und damit dann möglicherweise auch eine Systemveränderung herbeizuführen. Jetzt sind wir 8 Milliarden Individuen und die Presse, also die Medien, sind in der Hand von einigen wenigen sehr, sehr reichen Leuten, also genau denjenigen, die ein extremes Interesse daran haben, dass das System bleibt, wie es ist. Haben wir so viel Zeit, mit jedem Einzelnen zu reden und ihn oder sie zu überzeugen, anders zu denken?
Das würde voraussetzen, dass die Sprache der einzige Hebel ist. Ich glaube aber, es ist ein Hebel und es ist eine Sache, die man machen kann und die sinnvoll ist. Es ist genauso, wie häufig der Vorwurf kommt, glaubt ihr jetzt, dass ihr mit dem Genderstern den Sexismus abgeschafft habt? Nein, selbstverständlich nicht. Und das behauptet auch niemand. Es ist aber eine Möglichkeit, ein Hebel in einem viel, viel größeren System, wo es viele Hebel braucht. Und die richtige Behauptung, dass dieser eine Hebel das System nicht verändern wird, ist kein Grund, diesen Hebel nicht trotzdem zu betätigen, weil er etwas verändert. Und ich denke tatsächlich, diese ganze Geschichte um den Genderstern, was immer man am Ende davon halten mag, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass sich Sachen verändern können. Also vor 20, 25 Jahren hat im Prinzip niemand in den Medien einen Genderstern verwendet. Inzwischen ist dieser Stern überall und meiner Ansicht nach ist der vehemente Widerstand in manchen Umfeldern dagegen eigentlich ein Zeichen dafür, wie weit wir damit gekommen sind, weil er eben jetzt von vielen Menschen auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und in privaten Medien und so weiter verwendet wird. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass Sprache etwas kann. Sie kann nicht alles, aber sie kann etwas. Und ich glaube, da kann man auch dann an anderen Punkten weitermachen.
Was wäre denn aus deiner Sicht vielleicht der Genderstern des Kapitalismus?
Das ist sehr, sehr witzig.
Also womit gehen wir den Leuten so sehr auf den Geist, dass sie nicht anders können, als über das eigentliche Problem nachzudenken?
Weißt du was? Die erste Frage, die ich zu unserem Buch jemals bekommen habe, öffentlich, war am Tag des Erscheinens in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur. Das war genau diese Frage.
Mist, ich dachte, ich wäre irgendwie cleverer als die.
Nee, aber es hat seitdem auch nie wieder jemand diese Frage gestellt. Also insofern, da bist du trotzdem einer der wenigen. Aber ich muss dir die gleiche Antwort geben, die ich damals gegeben habe. Es gibt diesen Genderstern nicht. Es wäre sehr schön, wenn es ihn gäbe, weil er natürlich ein sehr einfaches Instrument ist, zu sagen, so, wir verändern genau an dieser einen Stelle das und damit haben wir schon mal einen großen Schritt getan. Und ich glaube aber, bei der Sprache des Kapitalismus haben wir das Problem, dass es diesen einen Punkt nicht gibt. Aber was es gibt, ist sich immer wieder darüber im Klaren zu sein, wie wir über Sachen reden. Und meine Frau sagt inzwischen, sie kann es nicht mehr hören, wenn ich in irgendwelchen Interviews sage, die Preise steigen nicht, sie werden erhöht, weil sie das so oft gehört hat, jetzt inzwischen schon von mir und von Daniel und in Sachen, die sie von uns gelesen hat und so weiter. Aber vielleicht ist es exakt das, immer wieder sagen, Preise steigen nicht, Preise werden erhöht, weil das etwas ist, was so schnell irgendwie nachvollziehbar ist. Wir hören ständig in den Nachrichten oder lesen irgendwo oder sagen es selber, die Preise sind schon wieder gestiegen. Was wir ganz, ganz selten sagen ist, der Edeka hat schon wieder die Preise erhöht. Oder die Preise für Lebensmittel sind erhöht worden und zwar von den und den und den Marktakteuren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Preise steigen eben nicht einfach, sondern irgendjemand erhöht Preise. Und es gibt immer wieder Beispiele, in denen Unternehmen sagen, wir könnten die Preise jetzt erhöhen, wir tun es aber nicht, weil wir uns entschieden haben, unsere Gewinnmargen in einem gewissen Verhältnis zu behalten. Und deswegen erhöhen wir die Preise nicht. Und genau solche Beispiele sind der entscheidende Indikator dafür zu sagen, dass Preise eben niemals einfach steigen, sondern dass sich Unternehmen, wirtschaftliche Entitäten oder auch Einzelpersonen dafür entscheiden, einen Preis zu erhöhen. Und es kann begründet sein, das zu tun, aber es ist niemals eine unabänderliche Folge von etwas. Und ich glaube, vielleicht ist an diesem Punkt etwas, womit man Leute nerven kann. Preise steigen nicht, Preise werden erhöht.
Einen Player haben wir noch gar nicht besprochen, das ist die Politik. Die Medien vermitteln Geschichten, vermitteln Erzählungen, aber letztendlich, ist zumindest so meine Wahrnehmung, ist mindestens 2/3 der Medien einfach nur eine Abbildung dessen, was irgendwelche PolitikerInnen gesagt haben. Könnten wir es schaffen, und wenn ja, wie könnten wir es schaffen, die Politik in die Pflicht zu nehmen?
Das ist das große, große Rätsel, das ich auch nicht beantworten kann, ist, warum Menschen gegen ihre Interessen wählen. Weil letzten Endes sind wir es, die die Politik bestimmen, indem wir Parteien wählen. Jetzt können wir natürlich sagen, hey, ich habe nicht die aktuelle Bundesregierung gewählt, ich muss trotzdem damit klarkommen und ich kann da jetzt nicht viel verändern. Und das ist immer so dieses Ding, es ist ein bisschen eine romantische Idee, so wir alle können etwas verändern, weil wir können wählen und so weiter und das stimmt im Kern auch. Allerdings ist es wahnsinnig schwierig irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Wahlberechtigte es gerade in Deutschland gibt, aber irgendwie so um die 50 Millionen werden es sein, ich weiß es nicht genau, so die alle zu einem gemeinsamen Ziel zu bewegen. Ich glaube aber, dass Politik insofern in die Pflicht genommen werden muss, dass man eben, und da sind die Medien wieder gefragt, dass die Medien zum Beispiel eben die Politik nicht in Ruhe lassen, sondern immer, 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 immer wieder nachhaken. Wenn zum Beispiel, das tut Carsten Linnemann, der Generalsekretär der CDU, sehr gerne, wenn der von Wohlstand spricht, dann ist es eigentlich die Aufgabe von Medien, jedes Mal, wenn er das Wort Wohlstand in den Mund nimmt, zu fragen, was meinen Sie damit? Was ist Wohlstand?
Und wessen?
Genau. Beschreiben Sie mir, was ist Wohlstand? Und warum ist es für uns als Land und als Gesellschaft sinnvoll, diese Art von Wohlstand zu erhalten oder auszubauen? Und es geht eben darum, in diesem Fall Menschen nicht das Recht zu geben, über bestimmte Begriffe zu bestimmen und die einfach hinzuwerfen. Weil Wohlstand als Beispiel ist in Westdeutschland insbesondere, aber inzwischen auch in gesamte Deutschland, so ein starkes Wort, weil es ganz eng verbunden ist mit dem sogenannten Wirtschaftswunder in den 50er Jahren und jeder hat sein Häuschen und sein Auto und kann in Urlaub fahren und allen geht's gut und so weiter und so fort. Und wenn du Menschen sagst, wir müssen unseren Wohlstand erhalten, dann sagt erstmal jeder, ja klar, logisch, weil das ist ja irgendwie etwas total Positives. Und sich dann aber zu überlegen, was steckt eigentlich für eine Idee dahinter und wie du gerade gesagt hast, wessen Wohlstand ist eigentlich gemeint und wie verteilt der sich und so weiter und so fort. Und dann kommt man nämlich an den Punkt, dass die reine Idee von Wohlstand eigentlich völlig leer ist. Die kann mit allem gefüllt werden, was man gerade braucht. Und es nicht zuzulassen, dass PolitikerInnen einfach Begriffe verwenden können, ohne dass man ganz genau nachfragt, was ist damit gemeint und warum ist das sinnvoll? Das ist eigentlich, glaube ich, genau der Punkt, an den man kommen müsste, zumindest auf einer sprachlichen Ebene, weil es dann auch schwieriger wird, sich einfach hinzustellen und zu sagen, wir müssen unseren Wohlstand erhalten. Punkt.
Wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, unsere Sprache ist ja gar nicht antikapitalistisch, muss sie gar nicht sein. Was, wenn es uns gelingen würde, dass unsere Sprache unkapitalistisch werden würde, was denkst du, was für eine Welt daraus emergieren würde?
Also ich glaube, dass wenn unsere Sprache unkapitalistisch werden würde, dann würde daraus nicht sofort eine unkapitalistische Welt entstehen, weil das wieder voraussetzen würde, dass Sprache das Einzige ist, was dieses System zusammenhält. Was aber entstehen würde, ist ein wesentlich kritischerer Blick auf unser Wirtschaftssystem und die Art und Weise, wie wir darin handeln, wirtschaften, leben, agieren und so weiter. Und auch ein wesentlich realistischer und klarerer Blick, weil es gab jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen kam eine Studie raus, die im Grunde genommen besagt hat, es gibt eigentlich in Deutschland keine Meritokratie. Eine Meritokratie sagt eine Leistungsgesellschaft, also eine Gesellschaft, deren Hierarchie auf Leistung sich begründet. Und es gibt gut unterlegte Studien, die sagen, es gibt keine Meritokratie. Punkt. Und das ist eigentlich etwas, wo man jedem Politiker, jeder Politikerin, jedem, der in irgendeiner Talkshow auf irgendeinem Podium sagt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir leben in einer Meritokratie, müsste eigentlich jeder Moderator, jede Moderatorin sofort dazwischen fahren und sagen, nein.
Ja, für den Moderator, die Moderatorin hat die Leistungsgesellschaft ja funktioniert, sonst wären sie nicht da, wo sie sind.
Das ist die Frage, ne? Aber das ist eben.
Entschuldigung, für den Moderator und die Moderatorin hat die Erzählung von der Leistungsgesellschaft ja funktioniert.
Exakt, aber das ist eben genau der Punkt, dass man eigentlich immer wieder sagen müsste, das und das und das stimmt nicht. Oder erklären Sie mir das und das bitte exakt, wie meinen Sie das und so weiter und so fort. Und das, um auf die Frage zu kommen, eine unkapitalistische Sprache wird es, glaube ich, nicht geben. Aber ich glaube, es wird oder es kann eine Sichtweise geben, die wesentlich realistischer ist und evidenzbasierter, als es sie aktuell ist. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass wir hinkommen. Und das ist ein riesiges Ziel, das auch nicht leicht zu erreichen ist, aber immer weitermachen, immer wieder den Stein von Sisyphos den Berg hochrollen und dann kommt er halt wieder runter und dann rollt man ihn wieder hoch. Vielleicht bleibt er irgendwann liegen, keine Ahnung. Aber das, ich glaube, da gibt es keinen anderen Weg, als einfach immer wieder zu sagen, halt, stimmt das? Wo haben Sie das her? Was heißt das? Was meinen Sie damit?
Zu wessen Nutzen sagen Sie das eigentlich?
Richtig.
Simon Sahner, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ist nicht tot.